Also auch wenn ich mich anstrengen würde, das Sprechtempo jetzt ein bisschen langsamer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich mache aber die Begrüßung dafür kürzer und sage ein gesundes Neues alle zusammen. Genügt ja im Fränkischen erfreulicherweise ein Wort. Ich habe den Christian Vogel, also das, die Akustik hier oben ist heute sehr dumpf. Sie hören uns? Ja. Nein? Sie verstehen uns?
Dann wiederhole ich.
Ich habe den Christian Vogel in dem vorhin in dem sehr empfehlenswerten kleinen Café der Noris Inklusion am Nürnberger Hauptmarkt gesehen und er hat eine große Zuckerschnecke gegessen. Die hat er jetzt abgearbeitet, glaube ich, die Zuckerschnecke. Ich will beginnen mit einem Hinweis auf die Einladung. 100 Jahre Frauenwahlrecht haben wir drauf geschrieben. Selbstverständlich haben geschichtsbeflissene Menschen uns darauf hingewiesen, dass der Beschluss über das Frauenwahlrecht aus dem November 1918 stammt. Das erste Mal an die Wahlurne gerufen worden sind aber die Frauen über 20 am 19. Januar 1919. Ein historischer Tag, noch nicht lange her, wirklich noch nicht lange her. Und das führt spannend ein bisschen den Bogen, weil ich heute natürlich auch ein bisschen über die Europawahl sprechen will. Die geht uns alle an, die geht uns sehr persönlich an und über Europa und natürlich, wie könnte es anders sein, über die Kulturhauptstadt auch ein bisschen reden will, muss, nein, will. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt, zusammengefasst. Die erste Strophe des Textes von Friedrich Schiller zur Europahymne. Die Europahymne selbst hat ja keinen Text, sondern ist nur Klang. Und Elysium ist die Insel der Seligen, eine griechische Insel. Natürlich, was sonst, werden die Kollegen aus Kavala sagen. Warum erzähle ich Ihnen das zu Beginn? Weil der deutsche Text zur Melodie der Europahymne deutlich macht, wie groß an manchen Stellen die Kluft ist zwischen dem europäischen Gedanken als dem, Christian hat es schon erwähnt, größten und nachhaltigsten Friedensprojekt, den viele hier im Saal hoffentlich immer noch genauso faszinierend finden wie ich, und der allgemeine Wahrnehmung von Europa als vermeintlich nicht beherrschbarer Bürokratie, als potenziell permanenten Kontrollverlust für die nationale Politik, als Bankenrettungsschirm, Macht als Gurkenkrümmungsverordnungserlasser oder als Brexit-Verhandler. Das sind alles so Themen, die eher negativ konnotiert sind, die uns oft assoziativ, ob wir wollen oder nicht, bei dem Thema Europa einfallen. Zu Unrecht, wie ich finde, denn Europa, das ist mehr als nur das Vertragskonstrukt von Rom, das natürlich wichtig ist für uns heute als Europäische Union, erweitert, geografisch als auch von den Zuständigkeiten her bis zum heutigen Stand. Aber wir reduzieren allzu oft den europäischen Gedanken auf die Frage, bist du für oder gegen die Europäische Union? Findest du das gut, dass Deutschland Zuständigkeiten aufgibt oder nicht? Das springt, finde ich, eindeutig zu kurz und ich habe mich auf eine kurze, wirklich nur kurze historische Spurensuche begeben, wie eigentlich Europa definierbar ist, woher der Begriff kommt. Es gibt, wie so oft bei vielen Dingen im Leben, keine eindeutige Definition. Das erste Mal ist das Wort aufgetaucht in der Antike, in der griechischen Sprache. Die Griechen gebrauchten das Wort für das nördliche Land, also nicht für Griechenland selbst, in dem die Barbaren wohnten damals. Möglicherweise hat sich mancher Grieche in der Zeit des Rettungsschirms an diese Urdefinition erinnert, aber es ist das erste Mal, dass der Begriff für einen geografischen Umgriff aufgetaucht ist. Natürlich ist in der Mythologie Europa die schöne Jungfrau, die von Zeus in Gestalt des Stiers nach Kreta entführt worden ist. Europa in nüchternen Zahlen gefasst, umfasst 10,5, nicht die EU, Europa umfasst 10,5 Millionen Quadratkilometer mit über 700 Millionen Menschen. Schon das ist aber unter Geografen wieder umstritten, weil, wie der französische Philosoph Paul Valéry mal richtigerweise festgestellt hat, man Europa ja auch als eine Halbinsel Asiens bezeichnen könnte und dann wieder der Streit drum ist, wo beginnt und wo endet die Halbinsel. Europa verändert sich. Europa hat sich immer verändert. Seit dieser Begriff in der Antike aufgetaucht ist, ist Europa nicht genau definierbar. Europa verändert sich historisch wie geografisch und ist trotzdem und wird es auch immer sein, ein Raum mit einer weit definiert eigenen Kultur. Diese Kultur, diese Identität wurzelt in Kunst, in Wissenschaft, in Ästhetik und Rechtsprechung. Auch die Erfindung der Demokratie ist ein europäisches Werk. Als der damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Jahr 2003 eher abschätzig von Old Europe gesprochen hat, habe ich das als Kompliment für uns genommen, weil damit sehr viel zum Ausdruck gebracht worden ist, was dieses Europa kulturell geleistet hat. Ich will aber hier auch nicht der Gefahr erliegen, ein allzu eurozentrisches Geschichtsbild zu zeichnen und damit eine falsche Geschichte zu erzählen. Europa erhielt durch unendlich viele kulturelle Einflüsse von außen, das heißt konkret aus Arabien, aus China, aus Indien, viele Impulse, ja entscheidende Anregungen für seine Entwicklung. Sei es die Mathematik, die Astronomie, die Schriftsprache, die Architektur, die Medizin, das Backen von Porzellan, Papier und auch den Druck, all das haben nicht wir Europäer erfunden. Nicht einmal das Geld, auch wenn man es manchmal glauben könnte, ist eine europäische Erfindung. Als Andalusien noch Al-Andalus hieß, die Gegend unserer wunderbaren Partnerstadt Cordoba, war das Mittelmeer nicht etwas Trennendes zwischen der arabischen und der europäischen Welt, sondern ein bewegter Raum der Zusammenführung und Vermittlung von Kulturen. Johann Gottfried Herder bezeichnete Europas Kultur als Gemeinschaftswerk aller Völker. Ich denke, er hat das völlig unvoreingenommen so formuliert. Von ihr, von dieser Kultur, seien die großen Errungenschaften wie die Schrift und das Zahlensystem nicht gekommen. Ja, zu Europas Zivilisierung habe es des Christentums bedurft, einer fremden Religion aus dem Osten, die seinerseits jüdische Überlieferung, orientalische Erlösungsgedanken und Mysterienkulte assimiliert und adoptiert hatte. Zitat Ende. Warum weise ich da so darauf hin, auf den Unterschied zwischen Europäischer Union und dem kulturellen Begriff Europas? Erstens, weil es auf den Punkt bringt, was, finde ich, Europa auch heute noch auszeichnet. Eine gewisse Unbekümmertheit in der Assimilation des Besten aus ganz verschiedenen Welten, sei es arabischen, persischen oder chinesischen Ursprungs. Europäische Kultur hat sich entwickelt, dadurch, dass sie von kulturellem Transfer geprägt war und, wenn wir genau hingucken, es bis heute ist. Das passt nicht so recht zu dem heutigen Wiedererstarken nationalstaatlicher Träume oder das Abgrenzen Europas vom Rest der Welt, wo doch die eigentliche europäische Kunst immer gewesen ist, das Einhegen des Fremden in den eigenen kulturellen Bestand erfolgreich zu bestehen. Ich erzähle Ihnen das, weil das genau in der etwas sperrigen Soziologensprache Transkulturalität genannte Konzept eigentlich so die Grundidee unserer Kulturhauptstadtbewerbung, ich komme da noch drauf, beschreibt. In der multikulturellen Gesellschaft, so das Bild, leben auf geografisch begrenztem Raum Menschen verschiedener kultureller Identitäten eher so nebeneinander her, aber nicht wirklich miteinander zusammen. Deshalb führt dieser Ansatz, glaube ich, auch heute nicht mehr zu einem vernünftigen Ziel. Im Konzept der Transkulturalität verbleibt Identität und trotzdem verschmelzen unterschiedliche Einflüsse in der kulturellen DNA der einzelnen Menschen einer heterogenen Stadtgesellschaft. Ein Blick in die Geschichte der Kultur Europas, so verschieden sie ist, mit dem gemeinsamen Bestand, zeigt das ebenso wie ganz praktisch ein Gang durch unsere Stadt. Und drittens, weil das, genau das, neben den Punkten Wirtschaft und Frieden und Freiheit dieses Europa beschreibt. Und es beschreibt einen europäischen Geist, der viel älter ist als die römischen Verträge. Die Nationalstaaten, deren Existenz ja erst die römischen Verträge, in denen man sich engere Zusammenarbeit schwor, notwendig machte, sind im Vergleich zu dieser europäischen Grundidee eher jung. Und in ihrer übersteigerten Form, wie wir sie heute zum Teil in Ungarn oder auch in Polen erleben, eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Und viertens, weil das politische Konzept des Multilateralismus seine kluge Stärke genau aus dieser Geschichte zieht. Der Völkerbund, später die Vereinten Nationen, die EWG, dann die EG und schließlich die EU tragen in ihren Entstehungsgeschichten jeweils die Erinnerung an die blutigen Bürgerkriege und Weltkriege des 20. Jahrhunderts, die uns alle in Atem gehalten haben. Das heutige Konzept des Multilateralismus ist ja nichts anderes als das Management der Heterogenität des Europäischen und heute natürlich politisch auch weltweiten Raums, mit all seinen Gegensätzen und Widersprüchen. Diese Gegensätze und Widersprüche, meine Damen und Herren, wurden früher, trotz aller kulturellen Verwandtschaft, bei den Kaisern waren es ja sogar echte Verwandtschaft vor dem Ersten Weltkrieg, gerne mal kriegerisch ausgetragen. Und Imperialismus und Kolonialismus waren uns, diesem Europa, natürlich auch nicht fremd. Gerade deshalb sollten wir, und wir wollen das auch tun, die europäische Dimension unserer Kulturhauptstadtbewerbung, und European Dimension ist eine der festen Vorgaben der Europäischen Union für diese Bewerbung, wollen wir mit der hier geschilderten heterogenen europäischen Identität und nicht mit der europäischen Staatengemeinschaft der EU definieren. Und nicht zuletzt halt deshalb wollen wir auch einen außereuropäischen Blick auf uns, auf dieses Europa, auf unsere Kultur ermöglichen. Was heißt das? Ich sage ein Beispiel, das keineswegs schon Programm ist, aber das deutlich macht, was dieser Blick über den Gartenzaun für uns bedeutet. Es ist durchaus denkbar, dass chinesische, lateinamerikanische oder afrikanische Kuratoren sich mit dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, das sich in Nürnbergs Geschichte manifestiert, auseinandersetzen. Oder auch mit der Geschichte des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes. Wahrscheinlich haben die einen anderen Blick auf diesen Ort, als es wir selber als Deutsche oder ehemalige Kriegsgegner des Ersten und Zweiten Weltkriegs haben können. Klingt spannend. Schauen wir mal, was sich entwickeln wird. Es gibt vor der Gründung der Europäischen Union eine lange Ahnenreihe aufklärerischer, republikanisch oder vordemokratisch gesinnter Protagonisten eines politisch vereinten Europas. Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus, Leibniz, Rousseau, Kant, Victor Hugo. Liest man ihre Texte heute, klingen sie oft rührend utopisch, natürlich nicht mit der heutigen Realpolitik in Übereinstimmung zu bringen. Sie sind aber immer verbunden auch mit einer leidenschaftlichen Sehnsucht nach einer besseren, was in dem Fall immer auch heißt, friedlicheren Welt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und geprägt durch die Erfahrung daraus, wurde der Gedanke, sich in diese europäische Staatenunion zu begeben, wieder hoffähig in den Staatskanzleien Europas. Machen wir uns nichts vor, das ist nicht nur Idealismus gewesen, sondern zur Geschichte der EU gehört natürlich auch die vom Kalten Krieg bestimmte Nachkriegszeit. Churchill und de Gaulle waren geprägt von tiefem Misstrauen gegenüber uns Deutschen. Und wenn Sie sich erinnern, wer am längsten gezögert hat, als es um die deutsche Wiedervereinigung ging, die Franzosen und die Briten, haben wir Ähnliches eigentlich später noch erlebt. Da sind Gefühle auch auf der politischen Ebene über viele Jahre hinweg sehr stabil geblieben. Gemeinsam mit den USA lag als Lösung auf der Hand, Westdeutschland ökonomisch und politisch in die westliche Welt zu integrieren. Die EWG und die EG waren eigentlich keine europäische Union, sondern eher eine westeuropäische Union. So gesehen war die Osterweiterung, finde ich, wenn man sie distanziert betrachtet, eine grandiose politische Leistung, eine wirklich grandiose politische Leistung, die wir in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes mittendrin zwischen den neuen und den alten Europäern vielleicht damals noch nicht hoch genug eingeschätzt haben. Noch nie, Christian Vogel hat es eben gesagt, war das Europa der heutigen EU so lange ohne Krieg wie seit 1945. Warum schätzen wir das nicht mehr? Warum gelingt es nicht mit diesem Argument, das eigentlich stärker sein sollte als alle anderen Argumente für Europa, für diese Europawahl auch für, zu werben, warum gelingt es nicht mehr, die Menschen damit zu überzeugen? Man sieht gelegentlich, wenn man über den Raum von Frieden und Freiheit spricht, wie im Auditorium jemand die Augen verdreht und sich denkt, ich kann das nicht mehr hören. Tatsächlich bin ich hier vielleicht skeptischer, als es die Wirklichkeit ist. Eine gestern veröffentlichte Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat die Menschen gefragt, wofür steht für sie Europa? Und ich sage die Reihenfolge: Frieden 44%, Demokratie 40%, Menschenrechte 33%, Wohlstand 27%. Ein sehr kluges Ergebnis, wie ich finde. Und die Menschen sind auch gefragt worden, was fehlt. Kurz zusammengefasst, fast nichts, aber eines ganz dramatisch, nämlich gleichwertige Lebensverhältnisse. Vielleicht sind die Deutschen, die da gefragt worden sind, doch bessere Europäer, als ich dachte. Wir dürfen aber als Exportnation natürlich auch ökonomisch begründen. Die europäischen Märkte sind eine wichtige Quelle unseres Wohlstands und mit dieser EU geht es uns viel besser als ohne. Die Briten werden das bald merken, fürchte ich. Aber für mich steht trotzdem das Friedensprojekt auf Platz 1. Da bin ich ganz gerne Idealist. Ich bin, manche wissen es, 1960 geboren und das heißt von heute aus gesehen, dass ziemlich genau die erste Hälfte meines Lebens die Welt in zwei einander bis auf die Zähne bewaffnet gegenüberstehende Blöcke geteilt war und die zweite Hälfte eben nicht mehr, trotz aller Konflikte. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, diese zweite Hälfte ist mir entschieden lieber. Ende Mai dürfen wir das EU-Parlament neu wählen. Wir alle, Sie alle müssen hingehen zu dieser Wahl, meine Damen und Herren. Und wir alle müssen die demokratischen Kräfte wählen, die dieses Europa voranbringen wollen. Ein Europa, das sich auch aus zwei starken Quellen speist. Erstens aus einem offenen, den kulturellen Transfer und die innere Heterogenität zu Prinzipien erhoben habenden gemeinsamen kulturellen Raum, so nennt es die EU. Und zweitens aus der Erkenntnis, dass Multilateralismus und ein System von Checks and Balances zur Eindampfung partikularistischer Egoismen eine gute Basis für Europa und den Frieden in Europa zu sein scheinen. Wenn dabei zum zweiten Mal nacheinander keine Selbstverständlichkeit, wie ich finde, mit Manfred Weber, ein deutscher Spitzenkandidat, eines der beiden noch größeren politischen Lager, wir hoffen natürlich, dass es so bleibt, ist, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass alle Bundesregierungen von Konrad Adenauer bis Angela Merkel die von Helmut Schmidt für das wiedervereinigte Deutschland postulierte Demut im Umgang mit unseren europäischen Partnern einigermaßen eingehalten haben. Sonst wären in beiden Parteienfamilien jeweils deutsche Spitzenkandidaten nämlich nicht mehrheitsfähig gewesen. Mit Blick auf den 26. Mai heißt es also hingehen, mitmachen und vorher überall dafür werben. Und genau in diesem und für dieses Europa wollen wir gerne Kulturhauptstadt werden. Warum eigentlich? Ich habe letztes Jahr ein bisschen was darüber gesagt. Wir haben uns weiterentwickelt. Ich will in einigen wenigen Sätzen jetzt zum Schluss der Rede noch darauf eingehen. In der Ausschreibung der Europäischen Union steht in sehr nüchterner Eurosprache Folgendes. Ich zitiere, das stammt nicht von mir. Es geht bei der Kulturhauptstadt Europas darum, die Vielfalt der Kulturen in Europa zu bewahren und zu befördern, das ihnen gemeinsame herauszustellen, das Bewusstsein der Bevölkerung zu einem gemeinsamen kulturellen Raum zu gehören, zu stärken und den Beitrag der Kultur in der langfristigen Stadtentwicklung in sozialer, ökonomischer und urbaner Sicht eng abgestimmt mit den entsprechenden Strategien und Prioritäten deutlich zu machen. So, das klingt auf den ersten Blick nicht wirklich nach einem fröhlichen Kulturevent, zugegeben. Aber unser Job ist, eins draus zu machen, weil es schließt es auch nicht aus. Das heißt aber, es gibt eine inhaltliche Komponente und natürlich eine kulturell-künstlerische. Und wir wollen diese Erwartungen ernst nehmen, weil wir ja gerne auch gewinnen wollen und dabei das spezifisch Nürnbergerische bei dieser Aufgabe herausdestillieren und dann das Ganze gerne auch noch spannend und fröhlich inszenieren. Mit unserem thematischen Dreiklang, Sie werden es gelesen haben, Menschlichkeit als Maß, Welt als Aufgabe und Miteinander als Ziel, gehen wir das an. In kurzen Worten, Menschlichkeit als Maß findet seine historischen Wurzeln positiver Art im Humanismus, der in Nürnberg seine Spuren hinterlassen hat, die negativen natürlich in unserer Historie als Ort der Täter in der NS-Zeit. Aus dieser Geschichte erwachsen Linien über die Menschenrechtsarbeit der Stadt und die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien hinaus in eine Zukunft, die mutmaßlich, ich würde mich gerne irren, auch 2025 leider nicht frei sein wird von Totalitarismus und Menschenrechtsverletzungen. Wir werden diskutieren, da gibt es eine europäische Dimension, über millionenfache Flucht, das tun wir jetzt schon, über die Sicherung der europäischen Außengrenzen und wir diskutieren, ja hoffentlich nicht mehr, aber im Moment tun wir es ja noch, über das skandalöse Sterben Tausender im Mittelmeer, alles europäische Debatten, die geführt werden müssen. Zweite Überschrift, die Welt als Aufgabe. Das ist wahrscheinlich auf den ersten Blick der nebulöseste Begriff. Was meinen wir? Geschichtlich geht es um nicht weniger als darum, wie der Mensch sich die Welt angeeignet hat, durch Handarbeit, in Manufakturen, Nürnberg steht dafür in der Zeit des Mittelalters, durch industrielle Produktion, auch dafür stehen wir, durch Kopfarbeit in Bildung und Wissenschaft, aber eben auch durch Spielen, ebenso ein Topos, der mit unserer Stadt verbunden wird. Auch aus diesen Geschichten der Aneignung, der spielerischen und der sehr ernsthaften Aneignung der Welt heraus, erwachsen Linien hinein in die Zukunft. Wie sieht die Arbeit der Zukunft in Zeiten der Digitalisierung aus? Wie wird digitale Kommunikation Ethik und Ästhetik verändern? Wie wird uns dieses Ding, das wir alle in der Tasche tragen, das Smartphone, kulturell verändern? Was hat Mensch, ärgere dich nicht, mit modernen Digitalspielen zu tun? All diesen Fragen, das glaube ich, wird ein Fest für die Kunstszene. Kann man sich digital und analog nähern? Und wir werden Spannendes erleben, da bin ich mir sicher. Miteinander als Ziel vereint mehrerlei. Zum einen natürlich die Grundfrage, was hält eine sehr diverse Stadtgesellschaft im Inneren zusammen? Die Grundfrage allen kommunalpolitischen Handelns. Was ist unsere gemeinsame sinnstiftende Erzählung? Zum zweiten, wie funktioniert lokale Demokratie in Zukunft? Wie kann Beteiligung gelingen oder noch besser werden? Wie kommt man an die Bürgerinnen und Bürger heran, die nicht zu den partizipationsfreudigen Bevölkerungsgruppen gehören? Kultur für alle, das hat in Nürnberg ja seit den 60er Jahren Tradition. Aber ist das, was damals richtig war, heute noch richtig oder muss darüber nachgedacht werden? Wir müssen Kulturläden sich als Labore der Gemeinschaftsbildung entwickeln. Gilt die Dualität von Hoch- und Soziokultur noch? Lösen sich künstlerische Genres spartenübergreifend auf? Oder wieder ganz praktisch anlässlich des Bauprojekts Oper, das vor uns liegt, was ist Oper im 21. Jahrhundert? Welche Funktion muss dieser Kulturpalast für uns haben, wenn er denn umgebaut ist? Im September war der Boulevard Babel in der Wölkernstraße ein gutes Beispiel dafür, wie ein solches eher theoretisches Konzept ganz graswurzelig in praktische Kulturpolitik umgesetzt werden kann. Die Open Calls, also die freien Aufrufe, konkrete Projekte für die Kulturhauptstadt vorzuschlagen, sind ein anderes. Unsere Bewerbung zur Kulturhauptstadt braucht Kopf und Füße und im besten Fall gelingt es uns, die Geschichten von Vergangenheit und Zukunft, die Nürnberg und die Region zu erzählen vermögen, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wir arbeiten dran. Natürlich wird dieser Prozess des künstlerischen Aufladens dieser Ideen nicht ganz trivial und ganz sicher auch nicht ganz konfliktfrei sein. Man braucht dazu die lokalen Helden, die institutionell etabliert sind, genauso wie die freie Szene. Mit ihnen allein werden wir aber nicht bestehen können. Man braucht dazu Kreative und Kuratoren aus ganz Europa und dem Rest der Welt. Alleine mit eingeflogenen Stars wird man es aber auch nicht schaffen. Die kulturelle Transformationsfähigkeit, die ich eingangs als eine der DNA Europas beschrieben habe, werden wir brauchen, in den nächsten Jahrzehnten, aber wir bräuchten sie auch ohne diesen Titel. 2025 ist deshalb, wenn wir gewinnen, nicht etwa das rauschende Finale eines dann erfolgreichen Bewerbungsprozesses, sondern muss für uns Anfang und Aufbruch sein. Im besten Fall erleben wir eine Stadtgesellschaft, die tief einschnauft, den Rücken streckt, den Kopf hebt, um nach vorne zu schauen, weit über das nächste Jahrzehnt hinaus. Das wünsche ich mir von dieser Kulturhauptstadtbewerbung, an der wir mit großem Elan arbeiten. Heute, meine Damen und Herren, gucken wir auf 2019 und ich wünsche Ihnen wie all die Jahre vorher nichts Materielles, sondern eine ordentliche Portion Optimismus, viel Glück und Gesundheit und dass dieser Optimismus sich auch auf die schweren Fälle erstrecken muss, zeigt der von Christian Vogel schon erwähnte Blick auf die Bundesliga-Tabelle. Aber wie heißt es doch so schön, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. In diesem Sinn, schön, dass Sie hier sind, gute Gespräche im weiteren Verlauf des Nachmittags. Gracias.